Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast von Unternehmen Praxis.
Aber ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir dieses Aufteilen in Sprachsprech, Schluck und so weiter so vor uns hertragen. Das macht's schwierig und macht auch absetzungstechnisch Absetzungsprobleme. Ja? Also wenn ich jetzt der Arzt verordnet eine Sprachtherapie, aber eigentlich braucht der Patient eine Sprechtherapie oder eine Sprech- und Sprachtherapie, dann bin ich ja schon eigentlich, bewege ich mich dann schon außerhalb der geregelten Bahnen. Von daher wäre 10-mal Logopädie schon schön.
Sag hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von UP Podcast. Ich bin Ralf Buchner, euer Gastgeber, und heute hat sich zugeschaltet Christiane Sauter-Müller. Hallo Christiane, du bist Logopädin, wir kennen uns seit 100 Jahren, glaube ich, ne? Mhm.
Also bist länger als die Heilmittelrichtlinie
alt ist, genau. Und ich sage dir jetzt herzlichen Glückwunsch zur Heilmittellinie. Am 1. Juli ist sie oder wird sie 25. Gut oder nicht gut? Also gut, dass es die gibt oder nicht gut?
Also prinzipiell ist sie gut. Ich würde gerne, also du hast gesagt, wir kennen uns seit 100 Jahren. Also ich bin seit 32 Jahren selbstständig.
Boah.
Und da hatten wir noch eine Heil- und Hilfsmittelrichtlinie.
Und wie dick war die?
Ungefähr 10 bis 12 Seiten waren wir verwurstet mit den Rollstühlen und der Physiotherapie und der Ergotherapie. Und die Podologie und die Ernährungstherapie gab es da auch noch gar nicht. Nicht in der Heil- und Hilfsmittelrichtlinie.
Richtig. Da musste man rumlaufen und musste die Ärzte bitten zu verordnen und ihnen erklären, warum sie verordnen soll, oder?
Ja, richtig. Man musste sogar noch teilweise Genehmigungen von den Krankenkassen kriegen. Mhm. Also es gab im Prinzip bis 90 keinen geregelten Ablauf für den Zugang zur Logopädie.
Richtig,
und damit ist auch die erste Heil- und Hilfsmittelrichtlinie, die dann zur Heilmittelrichtlinie wurde, tatsächlich ein Erfolg. Ja, mit nur, wenn ich jetzt sage, irgendwie 10 Seiten, und jetzt haben wir, wie dick ist denn die Heilmittelrichtlinie?
Dick.
Also mit
dick.
Allen Anlagen weit über 100 Seiten.
250, wenn man es mal genau nimmt. Also kommt drauf an, wie man es zählt, ja.
Genau, also da sieht man natürlich auch, was sozusagen, wenn Bürokraten Bürokratie abbauen, was dann passiert.
Aber nee, das finde ich jetzt unfair. Oh. Ich finde nicht, dass sie Bürokratie abgebaut haben, sondern was sie eigentlich gemacht haben, ist die erste Positivliste im Gesundheitswesen formuliert. Die Heilmittellinie ist die erste Positivliste, die sagt, wenn du das und das hast als Versicherter, dann hast du Anrecht darauf, so und so versorgt zu werden. Das war schon ziemlich cool.
Das ist tatsächlich cool, und da ist auch der Heilmittelkatalog cool, weil er am Ende einen Anspruch des Versicherten auf seine Versorgung darlegt, schwarz auf weiß. Und wenn wir noch den Bereich besonderer Verordnungsbedarf, langfristiger Heilmittelbedarf nehmen, also der langfristige Heilmittelbedarf ist eben auch in die Richtlinie gegossen. Und damit haben wir ganz viel Bürokratie weg mit Antragsverfahren und so weiter. Also es war ein bisschen gemein von mir zu sagen, wenn Bürokraten Bürokratie abbauen. Also tatsächlich, das war ein großer Bürokratieabbau.
Diese Bürokratie, die wir hatten, ganz zu Anfang, die 2001er Richtlinie, wie war das? Kannst du dich noch daran erinnern, als das Ding kam? Hattest du so ein bisschen Angst davor? Also kommt eine Veränderung und keiner wusste, wie es geht, und die Ärzte wussten nicht genau Bescheid und so. Wie war das Gefühl damals?
Also ich meine, wie gesagt, seit 100 Jahren im Job und selbstständig, wir hatten immer irgendwie Veränderungen, und Gott sei Dank hat sich es auch jedes Mal irgendwie, ich nenne es jetzt mal zurecht, geruckelt. Mhm. Ja, also ich gehe nochmal so in die Vergangenheit rein. Also wir wären ja auch beinahe überhaupt aus der Pflichtleistung der Krankenkassen rausgefallen. Und da war ich gerade 3-4 Jahre selbstständig, hatte einen riesen Kredit aus 30.000 Mark, aber damals habe ich das als riesig empfunden, am Laufen. Und da war dann auch eine große Erleichterung. Und am Ende war das der Preis dafür, dass wir weiter im Pflichtbereich der Krankenversicherungen waren, mit einem Preis. Ja, also die Veränderungen, die Reformen der Heilmittelrichtlinie. Und der Heilmittelkatalog als solches ist wirklich für die Versicherten positiv. Genau, der langfristige Heilmittelbedarf kam ja erst, ich glaube, 21 rein.
Ja, genau, das war, also die erste Heilmittellinie war eine fürchterlich bürokratische Also es war so ein bisschen Hose mit der Kneifzange anziehen, da musste man ganz viel berücksichtigen und da gab es viele Abhängigkeiten. Bei den Logopäden ging es ja immer schon, weil die einfach eine bessere Preisstruktur, eine Honorarstruktur hatten. Und bei den Physiotherapeuten war das echt komplex. Da musste man aufpassen, dass man nicht das falsche Heilmittel verordnet hat und so weiter.
Ja, also wo ich 2001 tatsächlich, was so ein bisschen schwierig war, war, dass tatsächlich immer die HNO-Ärzte von IATA versucht haben, eine Verordnungshoheit für sich alleine zu erreichen. Ja, so und entsprechend waren zum Beispiel auch die Verordnungsformulare konzipiert. Ja, also da sollte man noch ein Tympanogramm eintragen und ein Stimmlippenbefund sollte eingetragen werden. Und
Stimmt. Und damals,
ja.
guck mal, habe ich echt verdrängt. Damals gab es ja
Ja.
auch für jede Fachrichtung, also für Logopäden gab es ein extra Formular, für Physiotherapeuten gab es ein extra Formular, für Ergotherapeutinnen gab es ein extra Formular. Ja, das
Ja,
war schon alles sehr komplex.
wir hatten noch ein Formular mit Durchschlag. Wir mussten dann gleich einen Bericht draufschreiben. Ja, also so datenschutztechnisch ganz schwierig, weil das ja auch dann wieder in die Abrechnung, in die Verordnung ging. Also ich komme aus einer Zeit, da hatten wir so kleine Verordnungsmuster, also so wie Medikamentenmuster, und da
Das
stand
kann
einfach
recht sein,
drauf
ja.
10-mal Logopädie
Ja.
oder 5-mal Logopädie. Da stand übrigens auch keine Zeitangabe drauf, da gab es keine Fristen, da gab es, also das war sozusagen eine Blankoverordnung. Ja.
Und war es besser?
Ja, zu dem Zeitpunkt schon, aber dann gab es eben diese Kostenexplosion und dann war die Wahl, entweder wir gießen uns jetzt in Richtlinien und schwimmen in vorgegebenen Bahnen oder wir fliegen aus der Pflichtversicherung raus.
Würdest du denn sagen, dass die Versorgung sich verbessert hat durch die Heilmittelrichtlinie, auch durch die, also auch durch die veränderte, also 2001 war, dann haben wir die nächste Änderung 2004 gehabt, da war schon ein bisschen entschlackt und da hat man die ersten Wehwehchen ein bisschen eingefangen. Also rein umsatztechnisch hat jede Heilmittellinie und jede Änderung immer ein Umsatzplus gebracht. Es war immer mal ganz, ganz kleines Loch, aber also rein umsatzmäßig war es immer gut. Hat es auch medizinisch, also hat es auch für die Patienten was Gutes bewirkt, außer Menge?
Tatsächlich denke ich, dass Ärzte jetzt auch wissen, Logopäden sind nicht die, die mit den Stotterern und den Menschen, die lispeln, arbeiten, sondern wir machen Schluckstörungen, Sprachstörungen, Stimmstörungen. Und das ist natürlich im Heilmittelkatalog abgebildet und von daher ist auch eine größere Bereitschaft der Ärztin im Bereich Heilmittelrichtlinie zu verordnen und die Patienten sind auch aufgeklärter inzwischen. Ja, also
Also
von daher, ja, ich meine, man muss ja auch überlegen, am Ende der 90er, Anfang 2000 gab es natürlich auch viel, viel, viel weniger Praxen. Ja, und da waren natürlich keine Mengenausweitung in irgendeiner Form vorhanden.
gibt es jetzt mehr Praxen, weil es mehr Bedarf gibt, oder gibt es mehr Praxen, weil es ein Heilmittelgesuch gibt?
Beides, also es gibt einen großen Bedarf. Ja, also wir haben medizinischen Fortschritt, wir haben eine demografische Entwicklung, wir haben in meiner Ausbildung gab es das Wort Schluckstörung nicht,
Oh, okay.
als Beispiel. Ja, also das war quasi nicht bekannt. Ja, das ist jetzt ein großer Anteil in der neurologischen Versorgung. Übrigens, im ersten Bereich Heilmittelrichtlinie gab es das Wort Schluckstörung auch noch nicht. Wenn der
Richtig.
Arzt eine Schlucktherapie verordnen wollte, dann hat er Stimmsprech- und Sprachtherapie angekreuzt. Also die Kombination aus allem war dann die Schlucktherapie. Ja, das wäre, also das wär,
Ja.
wäre übrigens auch mein Wunsch an eine Entschlackung des Heilmittelkatalogs.
Ja, klar.
Ja, also diese Aufteilung in Stimmsprech-, Sprach-, Schluck. Therapie oder wie man uns manchmal auch nennt, 4ST, das ist irgendwie albern. Ja, also wir sind 80% in unserer Berufsgruppe sind Logopäden. Und wenn da einfach mal Logopädie stünde, 30 Minuten, 45, 60, Da wäre ich eigentlich auch schon ganz glücklich.
Hat der GBA das nicht mal irgendwann vorgeschlagen, das alles Logopädie zu nennen? Und
Ja, da gab es dann aber ganz große Lobbyismus dagegen, insbesondere aus dem Bereich der Atemsprech- und Stimmheillehrerschule Schlafhorst-Andersen und natürlich auch der akademischen Sprachtherapeuten, die sich da dann nicht ausreichend gesehen sahen und die natürlich zum Teil auch nur Teilzulassungen haben, also zum Beispiel für Sprachtherapie.
helfen euch die Akad also die Nicht-Logopäden, helfen die euch, dass die Versorgungsdefizit, also die Versorgungsbedarfe der Versicherten besser abzudecken, oder würdet ihr auch ohne die auskommen?
Oh, das war jetzt eine böse Frage.
Ja, okay, ich gebe
Also
zu, das ist jetzt riskant.
die sind natürlich reingekommen durch eine sehr geschickte Lobbyarbeit von deren Berufsverband zu einem Zeitpunkt, als es tatsächlich eine wahnsinnige Mangelversorgung gab. Und da sind sozusagen die alten Sprachheilpädagogen, die nachmittags, du stammst ja aus so einer Familie, nachmittags noch irgendwie auch Sprachtherapie gemacht haben nach ihrem Schuljob mit in die Versorgung gerutscht und inzwischen sind die natürlich auch gut ausgebildet und zulassungsfähig, zum Teil auch voll zulassungsfähig. Aber ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir dieses Aufteilen in Sprach, Sprech, Schluck und so weiter so vor uns hertragen. Das macht's schwierig und macht auch absetzungstechnisch Absetzungsprobleme. Ja? Also wenn ich jetzt der Arzt verordnet eine Sprachtherapie, aber eigentlich braucht der Patient eine Sprechtherapie oder eine Sprech- und Sprachtherapie, dann bin ich ja schon eigentlich, bewege ich mich dann schon außerhalb der geregelten Bahnen. Von daher wäre 10-mal Logopädie schon schön.
Okay. Du hast gerade beschrieben, dass die Heilmittelrichtlinie dazu gesorgt hat, dass Heilmitteltherapie insgesamt etwas konkreter geworden ist. Ich glaube, dass die Ärzte ein Heilmittel in die Hand nehmen konnten und mal gucken konnten, was gibt es denn so und bei welchen Indikationen ist eigentlich was angesagt. Das war doch schon ein Meilenstein in der Versorgungsentwicklung oder in der Verbesserung der Versorgung, oder? Dass die Ärzte ein Gefühl
Richtig.
dafür bekommen haben und plötzlich mal Heilmittel in der Hand hatten und nicht nur ein Wort hatten. Also das.
Ja, das ich habe damals, als die Heilmittelrichtlinie rauskam, habe ich bei einer bekannten Firma im Heilmittelbereich so kleine rote Heftchen gekauft und das haben alle meine Ärzte bekommen. Und danach wurde tatsächlich die Versorgung
Besser, ne?
besser. Also Logopädie, das ist irgendwie exotisch. Und das kann ich nicht. Ich bin noch nur Hausarzt und ich schicke erstmal zum HNO-Arzt und da sind 100 Jahre Wartezeit. Das hat sich tatsächlich verändert. Also bei uns auf dem Land, die Hausärzte verordnen,
Ganz
die
normal,
springen auch
ja.
ein, wenn die Kinderärzte irgendwie überfüllt sind. Also das ist wirklich, das passt gut. Wobei natürlich immer dann, wenn irgendwelche Regressdrohungen wieder über die Ärzte hereinbrechen, dann kommt mal wieder dieses Kind muss erst ins MVZ oder
Ja, gut.
Patient muss erst zum HNO.
Also die Idee war ja, dass man oder die Selbstverwaltung, der GBA als oberste Instanz der Selbstverwaltung, wollte damit ja die Versorgung verbessern und etwas grundstrukturieren und hat das erste Mal eine Positivliste gemacht und die Arzneimittelhersteller und auch die
Hilfsmittel?
Hilfsmittelleute sind, glaube ich, neidisch, dass wir sowas Cooles haben. Also ich habe mir neulich mal zeigen lassen, wie man Hilfsmittel findet. Das ist richtig Arbeit.
Vor allem gibt es immer noch zwei Nummern für jedes Hilfsmittel.
Ja, Alter,
Ja.
das ist also es ist erstaunlich, dass die das nicht, also ich wundere mich, dass die das nicht kopieren. Bildet die Heilmittel heute aktuell noch die Leistung der Logopädinnen gut ab und auch der anderen Berufsgruppen? Oder ist inzwischen die Frage zielt darauf ab, ist die medizinische Entwicklung vielleicht schneller als die Iterationszyklen der jeweiligen Heilmittelauflagen? Manchmal habe ich das Gefühl, dass inzwischen, also damals war die Heilmittel 2001, war der Heilmittelkatalog so eine Art Vorreiter und hat gesagt, ey, guck mal, das geht und das ist möglich. Und dann ist aber die Entwicklung der Fachbereiche eigentlich hat zugenommen, man hat mehr Evidence-Base gemacht, man hat geguckt, was wirkt eigentlich, was wirkt nicht. Und jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass die Sachen teilweise einfach outgedatet sind, dass das, was im Heilmittelkatalog steht, nicht mehr so ganz dem aktuellen Stand der Wissenschaft entspricht. Siehst du das als Fachfrau auch so oder ist das nur meine schräge Sicht von außen?
Also ich hätte den Heilmittelkatalog tatsächlich entschlackt. Also ich habe das vorher so ein bisschen flapsig gesagt, mit irgendwie 10-mal Logopädie-Tests auch, weil die Abgrenzung zwischen Stimm, Sprech, Sprach, Schluck ist eben manchmal irgendwie akademisch. Ja, also ich würde sie in die großen Indikationsbereiche aufteilen: neurologische Störungen, kindliche Störungen, Redeflussstörungen, Stimmstörungen, so in etwa. Und dann gibt es da auch einfach weniger Fehler, und wir hätten so eine Art Blanko-Light. Also wir könnten dann aus tatsächlich das machen, was passt. Ich habe neurologische Patienten, die vielleicht eigentlich Stimmtherapie bräuchten, oder eine Redeflussstörung, die sich als eine neurologische Störung herausstellt, oder eine Sprachstörung, die in Wirklichkeit irgendwas anderes ist.
Also meine dumme Frage, wenn da Schluckstörung angekreuzt ist und du findest Sprachstörung passt, dann machst du Sprachstörung, oder?
Nee, ich werde lass die Verordnung ändern. Also
Okay, ja.
ich muss ja das Heilmittel abgeben, was der Arzt aufschreibt. Und genau da würde ich mir tatsächlich
Da würdest du es ändern lassen.
ja, ich würde die Verordnung ändern lassen.
Ja,
Machen wir
okay.
auch so.
Ja, okay.
Ja,
Und die Ärzte
also nach
machen
der
das auch.
ersten, ja, ich mach eine Erstdiagnostik, der Patient kommt mit einer Schluckstörung, hat aber eine Aphasie, dann kann ich nicht das Heilmittel SC abgeben. Und genau deswegen ist diese Trennung so albern. Ja, der Patient hatte einen Schlaganfall, da steht I64 drauf, und dann wäre eigentlich gut, wir hätten einen Indikationsschlüssel, das heißt neurologische Störung, und die Kollegin schaut, was dann angezeigt ist. Ja,
Was die
so.
Primärprobleme sind und dann die Sekundärprobleme. Ja, genau.
Ja, genau. Also das wäre mein Wunsch in der Entschlackung.
Ja, okay,
Genau.
das ist sozusagen aus Sicht einer Praxisinhaberin, die sich täglich mit Bürokratie rumärgert.
Ja, da müssen wir ja auch, also da muss man tatsächlich erstmal losrennen, die Verordnung wieder ändern,
Ja,
da muss ich es
klar.
dem Arzt erklären.
Wir haben ja bald die
Ja.
elektrische Heilmittelverordnung, da wird es dann besser. Die ersten Entwürfe der Gematik sehen so aus, als wenn die ärztliche Verordnung und die Verordnung, die dann bei dir in der Praxis ist, immer synchron gehalten werden und auch der Veränderungsweg digital erfolgen kann. Das, glaube ich, wird schön, wenn es dann mal 29 oder 30 oder wann auch immer kommt. Wir hatten da den Heilmitteltag 2026, wo die Reform bewertet worden ist, die 2021 stattgefunden hat und die Evaluation der Reform stattgefunden hatte. Und da war so eine ganz lustige Diskussion, dass der GBA sagte, wir versuchen mit dem Heilmittelkatalog die Versorgung der Versicherten zu steuern. Aber in dem Gespräch und in dem ganzen Heilmitteltag wurde sehr deutlich, dass die Versorgung eigentlich über finanzielle Anreize gesteuert wird. Das hattest du eben auch schon erwähnt, die Ärzte verordnen getriggert durch Regressangst und nicht durch die Versorgungsbedürfnisse oder Versorgungsbedarfe ihrer Patientinnen und Patienten. Was glaubst du, was steuert Versorgung mehr? Geld oder Heilmittelkatalog?
Also, wenn Ärzte klug sind, dann wenden sie den Heilmittelkatalog an, schauen, ob sie besondere Verordnungsbedarfe oder langfristige Heilmittelbedarfe drin haben, und sollten dann eigentlich einigermaßen vor Regressen sicher sein. Ich war jetzt erst neulich bei einem Kinderarzt tatsächlich in der Praxis, der hat auch wirklich einen Regress bekommen, weil er einfach seine ganzen sprachentwicklungsgestörten Kinder mit F809, das heißt sonstige Sprachstörung, kodiert hat. Und dabei hatten die alle eigentlich einen besonderen Verordnungsbedarf, und dieser Regress wäre absolut vermeidbar gewesen. Ja, also als Beispiel, ja, also
Aber
die.
das ist doch genau der Punkt. Der Arzt muss also sich formal besser auskennen, als er sich medizinisch auskennen muss. Also die formale Kenntnis ist wichtiger als die medizinische Auskennung. Also sagst du, okay, Business steuert und nicht Medizin.
Wahrscheinlich. Ja, nein, er hat ja gesehen, dass das
Ach
Kind einen
so, ja.
Bedarf hat. Er hat gesehen, dass das Kind einen Bedarf hat. Er hat verordnet. Er hat
Naiv.
die falsche Kodierung genommen.
Ja,
Er
okay.
hat im wahrsten Sinne des Wortes dafür bezahlt.
Ja.
Er hat mich verzweifelt angerufen, ich habe seine Mitarbeiter geschult.
Ja, gut. Das
Ja,
ist auch
okay.
vernünftig.
Ja, also von daher hat er tatsächlich nach dem medizinischen Bedarf geguckt.
Ja, okay, stimmt.
Ja, also zur elektronischen Heilmittelverordnung, was du vorher angesprochen hast, da würde ich gerne zurückkommen. Also es gibt ja sozusagen seit Jahren und mit jeder neuen Software und mit jedem neuen Verordnungsformular und mit jeder Erneuerung der Richtlinie auch das Versprechen, jetzt passieren keine Fehler mehr. Also keine formalen Fehler.
Ja,
Ja,
okay,
also wenn
scheinbar,
die
ja.
E-Verordnung tatsächlich es schafft, keine formalen Fehler mehr zu machen, dann ist die ein wirklicher Gewinn.
Das geht nicht. Also
Ja.
Digitalisierung kann formale Fehler nicht verhindern, wenn sie nicht prozessual verhindert worden sind.
Genau,
Das,
ja.
also
Und wenn wir keine Digitalisierung à la Deutschland kommen, also dass die Patienten dann irgendwie mit dem Zettel und dem QR-Code in der Praxis auflaufen, sondern tatsächlich wir das vorher per App reingeschoben kriegen, dann schon gucken können, passt die Verordnung, dann schon direkt mit dem Arzt die aber mögliche notwendige Änderungen besprechen können, nicht besprechen, veranlassen können über die E-Verordnung, dann wäre das ein großer Fortschritt. Also
Ja.
ich, und was auch ein Wahnsinnsfortschritt wäre, also heute habe ich die AOK angerufen, weil eine Rechnung irgendwie seit 40 Tagen überfällig ist. Ja, behaupten die ja Posteingang.
Ja, das kann man nicht
Ja, 2
kontrollieren.
Wochen Posteingang, das wäre weg. Ja,
Das ist weg, ja klar.
oder da war so, sie haben uns keinen Originalbeleg geschickt. Doch, habe ich wohl.
Ja.
Auch das Problem wäre weg. Also das wäre schon schön.
Ja, Papierbelege abschaffen ist ja nun zentraler Bestandteil der elektronischen Geschichte. Und eigentlich, finde ich, müssten wir auch diese Leistungsbestätigung abschaffen. Das würde statistisch, also zur Prüfung, zur Kontrolle deiner Praxis, würde es völlig reichen, wenn du meldest, dass du behandelt hast. Ich glaube, da sind sie gerade dran. Das sieht gut aus. Also wenn ich mir die Gematikvorschläge angucke, dann läuft das alles in die richtige Richtung. Gehen wir mal eine Ebene, also sozusagen mal von der elektronischen Leistungs- oder von der elektronischen Verordnung
Ja,
weg.
gut, bis das in der Pflege und in den anderen Bereichen durch ist, bis dahin hat das hoffentlich auch die Kinderkrankheiten weg und von
Wollte
daher
gerade sagen, das ist ja
glaube
gar
ich,
nicht so
wird das
schlimm.
ganz gut.
Aber Tatsache ist doch, dass Heimetelluch aktuell weiterentwickelt wird, ohne dass es eine Beteiligung der Heilmittelverbände im GBA gibt. Also im GBA sitzen lauter Leute, die an der Selbstverwaltung teilnehmen, aber Heilmittelerbringer sind nicht Bestandteil der Selbstverwaltung des GBA. Die dürfen hinterher, wenn es eine Reform gegeben hat, ihre Meinung dazu abgeben, aber das ist schon was anderes, als die Strukturen mitzubestimmen. Wie kriegen wir ein Stimmrecht im GBA?
Ja, wir haben die IG Heilmittel gegründet. Ich habe große Hoffnung. Sind die 17 maßgeblichen Verbände drin? Also alle maßgeblichen Verbände sind beteiligt. Wir haben 2 Sprecher, übrigens meine Vorstandskollegin Dietild Remmert von Logo Deutschland ist eine der Sprecherinnen und vom VPT noch die Frau Pintarelli-Rauschenbach. Die Geschäftsordnung ist da. Es ist natürlich nicht immer einfach, 17 Verbände mit entsprechenden Köpfen unter einen Hut zu kriegen.
Das ist schön
Also 17
formuliert, ja.
Köpfe unter einem Hut.
Ja, das
Das
ist schwierig. Aber
kann
Respekt, das.
manchmal, aber wir haben das geschafft und da sind wir auch richtig stolz drauf.
Also das ist doch ganz gut, also dass nach 25 Jahren es jetzt eine IG Heilmittel gibt, die sagt, okay, die nächsten 25 Jahre wollen wir mitgestalten. Das ist ja sozusagen euer Impetus, ne? Also
Richtig.
das, was ihr wollt. Insofern, also würdest du sagen, Heilmittelkatalog weiterentwickeln, aber diesmal mit Hilfe der Heilmittelerbringer, die eigentlich ja vielleicht sogar besser wissen oder mindestens
Ja,
genauso gut wissen, was da reingehört, wie die ärztlichen Kollegen.
also ich würde behaupten, wir wissen es besser, natürlich. Ja, also, weil was sollen Ärzte eigentlich noch alles wissen und können?
Okay.
Ja, also der Heilmittelbereich ist unser Bereich und da wird auch jeder Verband auch entsprechende Experten bereitstellen können, je nach Thema eben.
Okay. Was sind die nächsten drei konkreten Änderungen an der Heilmittelrichtlinie oder im Heilmittelkatalog, die jetzt aus deiner Sicht in die nächste Auflage, die dann hoffentlich auch zusammen mit der IG Heilmittel gemacht wird, was wird sich ändern? Was sind die drei wichtigsten Änderungen, die du gerne hättest?
Also die erstmals wichtig, für mich die wichtigste Änderung und auch für die Kollegen draußen, glaube ich, ist die Änderung der Anlage 3. Dort wird geregelt, wenn ich was verändern muss. Da habe ich übrigens auch Hoffnung, dass es dann vielleicht mit der E-Verordnung
Ja, das
sowieso
geregelt.
passiert.
Das ist komplett digital abgebildet.
Genau, da gibt es die Rubrik Einvernehmen mit dem Arzt. Ja, also wenn ich die Frequenz verändern will, muss ich ein Einvernehmen mit dem Arzt herstellen. Wenn ich von Einzel- zu Gruppentherapie ändern will, muss ich ein Einvernehmen mit dem Arzt herstellen. Wenn ich die Leitsymptomatik verändern will, muss ich ein Einvernehmen mit dem Arzt
Die
herstellen. Ja?
Abstimmung heißt es, glaube ich.
Nee,
Nicht
Einvernehmen. Das
Einvernehmen?
heißt
Okay.
Einvernehmen und das steht eben auch, wenn man, du hast vorher so, wenn ich die Richtlinie ernst nehme, dann hilft das auch nicht, dass ich mir denke, der Arzt wird schon einverstanden sein. Und es hilft auch nichts, dass ich die nette Dame an ärztlichen Empfang anrufe. Ja, sondern ich muss ein Einvernehmen mit dem Arzt herstellen. Und zum Beispiel die wenig Nutzung der Gruppentherapie, die ja auch inhaltlich ein Gamechanger sein kann, weil Motivation größer ist, weil Fremdwahrnehmung da ist, weil ich Wartelisten abbauen kann, also
Ja,
mehr
ja.
Therapieplätze zur Verfügung stellen kann, weil ich endlich mal vielleicht einen Stundenumsatz habe, der unserer Qualifikation angemessen ist. Da brauche ich immer das Einvernehmen zum Arzt, mit dem Arzt. Und das würde mich tatsächlich freuen, wenn diese Rubrik Einvernehmen abgeschafft wird und das in die Verantwortung der Heilmittelerbringer gelegt wird.
Verstehe ich, aber jetzt, also jetzt muss ich aber dann, Entschuldigung, wenn du das schon als Vorlage reinzimmerst, dann müssen wir darüber sprechen. Ja, Parallelbehandlung, ihr Logopäden. Wie viel
Wir haben
Prozent?
zwei.
Ja,
Wir
ihr
haben
könnt.
Zweiergruppen.
Ihr habt zwei Gruppen und ihr
Ja.
verdient damit tierisch viel Geld. Wie viel
Können wir?
Prozent deiner Patienten werden in Zweiergruppe behandelt?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen,
Ach
aber
so.
bundesweit sind es irgendwie 0,5% laut
Alright.
GKV Hiss.
Aber das liegt nicht
Also
daran,
viel zu wenig.
dass du Rückfrage halten musst mit den Ärzten, sondern das liegt daran, dass ihr keinen Bock dazu habt, oder? Oder ist das technisch nicht machbar?
Also ich habe tatsächlich, du hast gesagt, wir verdienen tierisch viel Geld. Ich sage jetzt mal, wir haben endlich mal einen Umsatz in einer Stunde, der unserer Qualifikation entspricht. So,
Aber offensichtlich will den
tatsächlich,
Umsatz keiner machen. Wenn nur 0,5
also,
Prozent aller Patienten so behandelt werden, scheint es mit dem Umsatz ja nicht so wichtig zu sein.
also ich habe einen Arzt, der sagt, er verordnet keine Gruppe, weil, keine Ahnung, und dann beratungsresistent.
Aber ich brauche doch keine Gruppentherapie.
Doch.
Nee, ich brauche Einzel. Ich kann zwei Einzelverordnungen als Parallelbehandlung abrechnen.
Nein, das ist in der Ergotherapie so.
Ach, bei euch nicht?
Nein, bei uns nicht. In der Ergotherapie ist das so.
Erstaunlich.
Und
Übrigens,
deswegen
aber
in
da ist
der
auch nicht
Ergo,
mehr, da ist auch nicht viel mehr.
ja, aber in der Ergo werden die Parallelbehandlungen statistisch nicht erfasst.
Ja, aber die finden auch praktisch nicht statt. Also es ist wie bei euch, da ist kein großer Unterschied.
Das weiß ich nicht. Also statistisch werden die Parallelbehandlungen nicht erfasst in der Ergo, sondern eben Einzel und Gruppe. Und Gruppe ist eben ab 3. Und in
Ja.
der Logopädie gibt es eben die Zweiergruppe und die 3 bis 5.
Aber dann wäre es doch die schnellste Lösung zu sagen, wir machen mal die, das könntet ihr sogar auf Vertragswege lösen, dass ihr die Parallelbehandlung ohne Zustimmung des Arztes braucht und mit Einzelbehandlung macht sie
Ja,
über den
das habe
Abis.
ich, das ist tatsächlich auf der Agenda.
Ja, das ist die schnelle
Danke für den
Variante.
Hinweis, Ralf. Ja, genau,
Also
also
nochmal zu
tatsächlich.
den Änderungen. Also du willst diese Änderungsliste, diese Abstimmung mit dem Arzt willst du streichen. Ja, das ist, glaube ich, realistisch, weil das macht sowieso
Ja, die Ärzte haben
kaum
da auch keinen
jemand.
Bock drauf.
Nein, also weder die Therapeuten noch die Ärzte wollen das und alle sagen, haben wir gemacht, haben wir gemacht. Was ist die zweite Änderung, die du gerne hättest?
Also im Heilmittelkatalog, tatsächlich, ich bin jetzt wieder beim Thema Gruppe, die Gruppentherapie auf für alle Störungsbilder möglich machen. Also zum Beispiel Schlucktherapie ist keine Gruppentherapie möglich, Gaumensegelstörung ist keine Gruppentherapie möglich. Da gibt es überhaupt keinen fachlichen Hintergrund, warum es da nicht möglich sein soll. Ja, wenn Einzeltherapie medizinisch zwingend geboten ist, weil ich zum Beispiel wirklich hands-on an einem Patienten arbeiten muss, dann macht man eh keine Gruppe. Ja? So, das wäre noch so ein Punkt, was ich vorher schon sagte, diese etwas künstliche Trennung in Stimm, Sprech, Sprach, Schluck oder irgendeine Kombination daraus
Und die Standard
abzuschaffen und
Blanko-Verordnung.
Logopädie.
Ja. Kannst
Ja,
du dir auch eine
also Blanko heißt ja auch, also es wäre Blanko Light,
Ja.
ja, also ich bestimme das Heilmittel, was ich sozusagen unter dem großen Begriff Logopädie findet, selbst. Und aber von mir aus Anzahl und Frequenz, das dürfen die Ärzte
Könntest du auch,
gerne noch bestimmen.
wäre es auch okay, wenn der Arzt sagen würde, ich verordne 10 Stunden Logopädie und du kannst selbst entscheiden, wie du die verteilst?
Also in der Frequenz oder so?
Ja, du
Oder
kannst
wie?
selbst, ob wie lang und in welcher
Ja, das ist
Frequenz.
natürlich das Optimum, aber man muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein, was man im Wünschen. Ja, also.
Warum? Also, ja, aber wieso? Also
Ja.
wünschen darf man sich doch alles.
Ja.
Wäre das das, was du wollen würdest? Wäre das die richtige
Ja.
Blankoverordnung?
Also die richtige Blanko-Verordnung, da habe ich ja Zeitslots und 16 Wochen Zeit und so weiter.
Aber ich verordne einfach
Natürlich
Zeit.
wünsche ich, also wir reden jetzt über zwei Sachen. Ja, ich wünsche mir die Blanko-Verordnung für die Logopädie. Ich hoffe auch, dass Totgesagte länger leben, ja, weil jetzt die Gesundheitsreform ja die Blanko-Verordnung eigentlich rasiert. Verordnungspauschale fällt raus in der Ergotherapie beispielsweise.
Ja gut, das ist, weil die
Ja.
Vertragspartner das nicht so richtig in den Griff kriegen. Also das ist schon.
Genau, ja.
Also das ist ja das, was blüht, wenn die Verbände und die GKV es nicht schaffen, auf dem Verhandlungsweg gute Lösungen zu kommen. Dann kommt die Politik und sagt, ey Leute, wenn ihr es allein nicht hinkriegt, dann machen wir das eben. Zack, und dann machen
So.
artfremde Leute greifen in etwas ein, was Verbände und GKV viel besser verhandeln können.
Gut, also
Insofern
dann
sollte das
machen
eine
wir jetzt.
Mahnung sein, an alle Beteiligten, sich mal wieder an den Verhandlungstisch zu setzen und vernünftige Ergebnisse zu verhandeln, finde ich. So kann
Ja.
man das auch sehen.
Wobei ich denke, okay, die haben ein Verhandlungsergebnis gehabt mit der Verordnungspauschale und Politik kassiert das immer einfach ein. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich
Ja, gut.
einen guten Weg finde. So.
Gut, natürlich nicht.
Ja,
Aber es
aber
ist eben eine
also
Mahnung.
tatsächlich bin ich, also finde ich, dass wir die Blanko-Verordnung in unserem Bereich haben sollten. Aber
Okay.
das ist jetzt so quasi, wir haben jetzt zwei
Nö, ist okay.
Sachen, ja. Was will ich jetzt am bestehenden Heilmittelkatalog anders haben oder an der Heilmittelrichtlinie? Und B, großes Plädoyer für die Blanko-Verordnung, weil wir ge genau dann eben auch nicht mehr dieses Problem haben, die Abgrenzung, die du vorher sagtest, da kommt ein Patient mit Schlucktherapie, braucht das aber eigentlich nicht und dann muss ich ihn zur Veränderung der Verordnung schicken und so kann ich auch schauen, welches Heilmittel der Patient bei seiner Diagnose eben braucht. Also nein, nicht welches Heilmittel, also welchen Teil der
Ja,
Logopädie.
jetzt aber nochmal, Blanko-Verordnung. Wenn in der Heilmittelrichtlinie drin steht, bei neurologischen Patienten kann ein Arzt zwischen 10 und 20 Stunden verordnen und dann kann die Logopädin entscheiden, in welcher Intensität, in welchem Umfang, in welcher Frequenz, was auch immer sie das macht, dann hättest du doch über den Heilmittelkatalog eine Blanko-Verordnung, die sozusagen nicht über die Preisschiene geregelt wird, über die Vertragsschiene, sondern über die Heilmittelrichtlinie. Du könntest doch über die Heilmittelrichtlinie einfach
Ja,
so eine Blankoverordnung machen. Wäre das auch okay?
fände ich großartig.
Okay, aber dann ist der Heilmittel doch auch ein Weg, um andere Versorgungsformen zu etablieren. Man muss
Zum
dann einfach nur ein
Beispiel,
bisschen
ja.
fantasievoll sein und das machen. Hey, fände ich cool. Mal
Ja.
gucken, ob ich das noch erlebe.
Also das Abschaffen des Einvernehmens, das glaube ich, das erleben wir. Dass vielleicht auch die Gruppentherapie als kostengünstiges Heilmittel für die GKV und gute Möglichkeit für uns und unsere Mitarbeiter eben auch eine ordentliche Vergütung zu erreichen, kommt für alle Störungsbilder, glaube ich auch, oder habe ich eine Hoffnung, dass wir über einen Heilmittelkatalog eine Blanko-Verordnung kriegen. Ja. Man muss ja Ziele haben.
Ja, hey, das ist ein schönes Schlusswort. Christiane, vielen Dank. Wir freuen uns. 25 Jahre Heimelhof war, also ich fand, das war eine tolle Zeit und es hat richtig was gebracht. Für alle Beteiligten. Also für die Versicherten, also für die Versicherten hat es eine bessere Versorgung gebracht. Für die Ärzte hat es mehr Klarheit darüber gebracht, was sie da eigentlich treiben und mit denen sie da zusammenarbeiten. Für die Therapeuten hat es Sichtbarkeit gebracht und auch das Gefühl, ich bewege mich in einem sicheren Rahmen, ich bin endlich akzeptiert, ich kann auf Augenhöhe mitspielen. Für die Kassen hat es gebracht, dass Patienten gut versorgt werden und dass es eine Alternative zu OPs und schwachsinniger Medikation gibt. Also ich finde, das war eine tolle Story, oder?
Ja. Guck mal, was die nächsten 25 Jahre passiert. Es ist ja schon wieder, Mitte Juni ist auch schon wieder auf der Tagesordnung des GBA.
Ja, mal gucken, was da
Mal
kommt.
gucken. Ja.
Alles
Gut.
klar. Ich wünsche dir
Vielen
was.
Dank, Ralf,
Vielen
für die
Dank.
Gelegenheit.
Vielen Dank an euch, die ihr zugehört habt. Und 25 Jahre Heil mit Gluch machen wir auch im Gespräch mit anderen Kolleginnen und Kollegen und versuchen so alle Seiten zu beleuchten. Wir haben mit der KBV darüber gesprochen und ich glaube mit der GKV und mit Christiane für Logo Deutschland, für die Logopädinnen und Logopäden, die selbstständig unterwegs sind. Und ja, wenn es euch interessiert, wieder reinhören. Ansonsten freut euch für die nächsten 25 Jahre und engagiert euch bei den Verbänden, die in der IG Heilmittel sind, dass wir mehr Einfluss haben. Denn wie man sieht, man kann über den Heilmittelkatalog eine Menge steuern, was man in den Praxen gerade als störend empfindet. Tschüss, Christiane. Vielen Dank.
Ciao.
Das war UP Podcast, der Podcast von Unternehmen Praxis. Wir sprechen mit euch über Praxisorganisation, Mitarbeiterführung, Digitalisierung, Politisches und die Zukunft der Heilmittelbranche. Jeden Donnerstag hört ihr eine neue Folge bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Vernetzt euch gerne mit uns bei Instagram, LinkedIn und Facebook. Und wenn ihr ein spannendes Thema habt, schickt es uns an redaktion@up-aktuell.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.